Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Also dieser Fischer, Alter, weißt du, der nimmt mir einfach den Platz weg. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich habe mich jetzt mit meinen Juristen beraten und du wirst ein paar Schreiben kriegen die nächste Zeit und dann wollen wir mal weitersehen. Zur Not gehen wir vor Gericht, Alter. Wie? Warte mal. Alter, nimmst du schon auf oder was? Dennis,
zwei Sachen. Erstens, Alter, du nimmst schon auf. Zweitens, Anwälte und Gericht ist arschteuer. Habe ich gerade die allerbesten Erfahrungen mitgemacht.
Okay. Und damit herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis, back zusammen, reunited. Klaas, was war da los? War das privat oder war das beruflich?
Beides so ein bisschen. Wie es oft so ist, es ist nicht so gut, wenn man berufliches und privates miteinander vermischt. Das sollte man sich eigentlich ein für alle Mal merken. Sonst gibt es Chaos durchaus des Öfteren. Okay. Aber Hauptsache, wir haben uns wieder zusammengerauft. Und es ist wie in einer guten Ehe so ein bisschen, dass man da halt auch mal durch ein Tal gehen muss. Tal der Tränen. Und dass es jetzt wieder langsam läuft. Das sind wir unseren Hörerinnen und Hörern schuldig, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal Big Up für das Interview. Dieses Format haben wir jetzt mal mit eingebaut, um nochmal so ein paar andere Meinungen und Experten mit dazu zu holen. Und ist echt gut angekommen und ich selber fand es auch kurzweilig. Lieben Gruß nochmal an Thorsten, falls er das hört. Lockerer Geselle und ich glaube für viele Faszien- und FDM-Interessierte nochmal ein interessanter Einblick in die Thematiken.
Genau. Ich habe auch mal eine weitere Expertin angefragt für ein Interview. Die hat leider abgelehnt. Die hat gesagt, solche Formate, da mache ich kein Interview.
Ja. Was heißt so ein Larry-Format, wie wir haben, oder pauschal keine Podcasts?
Das lasse ich mal offen.
Okay. Ja, alles klar.
Es ging um Audio-Interviews, das keine Audio-Interviews.
Kommt direkt mit vor Gericht. Ja, alles klar.
Ja, genau. Einer der Gründe, warum wir uns wieder zusammengerauft haben, es ging so ein bisschen von mir aus auch wieder, die Reunion. Ich habe in einem stillen Moment diesen Crockett-Theme-Song gehört, den du auf die Playlist gepackt hast. Und das hat mich so ein bisschen gepackt. Der Song ist ja wirklich so fernweh auslösend und ich bin so ein bisschen sentimental geworden. Hab dann an unsere gemeinsamen Besäufnisse gedacht,
ja, Mann,
wie wir zusammen den Drum and Bass Shuffle getanzt haben.
Ja, und, nur in der Speedo an wir beide. Also
ja.
Gut, ja.
Ja, okay.
Ja, Crockett Theme. Lohnt sich auch, das Original zu hören in verschiedenen Varianten. Sehr guter Song. Ich nehme jetzt hier heute das erste Mal in meiner neuen Praxis auf und sitze hier einen Meter vor meinem Vorhang, der in der Praxis ist, und hoffe, dass der so ein bisschen den Hall wegnimmt. Wir werden im Anschluss an die Folge sehen, ob das mit dem Hall gut funktioniert. Ich wollte noch kurz zwei Updates geben, Klaas, bevor wir in die Thematiken einsteigen, die wir vorbereitet haben. Vor 1, 2, 3 Folgen, der Name der Rose, habe ich von einer Spielerin berichtet, die an Gürtelrose erkrankt war und danach diffuse ischialgische Schmerzen entlang des Beins entwickelt hat und bei diversen Neurologen, Orthopäden, KollegInnen osteopathischer Natur, Physios war. Und ich hatte dann eine These aufgestellt, dass es gegebenenfalls noch über die Virenlast vielleicht eine Belastung des Nervensystems gibt. Habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und ist jetzt auch noch nicht irgendwie weiter diagnostiziert worden. Aber seitdem sie jetzt aktiv das Nervensystem selber mobilisiert, gerade die Dura selber mobilisiert, da gibt's ja so klassische Bewegungsübungen, vorne überbeugen, Bein strecken, Füße pendeln und so weiter und so fort, wird es aktuell weniger und sie kann schon wieder eine Viertelstunde am Stück joggen gehen, ohne Probleme zu generieren. Also wird da irgendwie doch was am zentralen beziehungsweise am Übergang zum peripheren Nervensystem verklebt gewesen sein, was sich jetzt durch diese Mobilisation löst. Und naja, ob das dann jetzt Gürtelrosenaffin ist oder war, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall geht es da bei dieser Dame bergauf. Ja.
Das ist die Hauptsache.
Ja, so sieht's aus. Und eine weitere interessante Story habe ich gehört von einem Patienten, ich würde mal sagen, der ist Ende 20. Und der lebt ganz in der Nähe von meiner Praxis und war im letzten Jahr mal bei mir und dann noch mit so einem Gilchristverband nach einer Operation. Also der hat für sich das Kiten erlernt und hatte viel Unterricht und hat viel in diesem Bereich geübt. Und das allererste Mal, die allererste Fahrt, wo er alleine vor der Küste gekitet war, hat eine Böe ihn dann auf den Sand gepustet sozusagen und er ist so unglücklich gestürzt, dass sich der Humeruskopf abgebrochen hat und der restliche Oberarmschaft durch die Achsel, durch die Haut gestochen ist, bis in die Rippen reingestochen ist und er auch noch einen Pneumothorax dadurch entwickelt hat, also eine richtig böse Verletzung davon getragen hat, also Kiten und Verletzungen ist sowieso so eine Sache für sich. Das können wir noch mal ein bisschen dezidierter einhergehen. Auf jeden Fall ist er dann operativ versorgt worden, geplattet worden, Bülow-Drainage für Pneumothorax und so weiter und so fort und war dann bei mir, um einfach Gewebe frei machen zu lassen und Drainage zu machen und so weiter und so fort. Haben wir auch getan. Dann habe ich 2-3 Monate nichts von ihm gehört und es ging so langsam wohl wieder bergauf. Und dann war er nochmal bei mir und als er da war, hat die ganze, also musst du dir vorstellen, auf dem Delta-Bereich des Oberarmmuskels, also das ist dieser kugelrunde Muskel, der die Schulter bildet sozusagen, da ist der Zugriff gewählt worden, da war ein Schnitt und da war eine riesen Beule an der Narbe. Das Ding war dunkelbraun gefärbt und sah wirklich nicht gut aus. Also die Narbe war so 2-3 Zentimeter gespreizt und da war wahnsinniger Druck drauf. Das war auch so ein bisschen teigig und also hätte ich das ein bisschen schief angeguckt, das Ding wäre, es war gefühlt geplatzt, so irgendwie hatte ich den Eindruck. Und da habe ich auch tunlichst nichts dran getan. Und er hatte tags drauf nochmal einen MRT-Termin, irgendwie wollte aber irgendwie sich noch von mir am Rumpf behandeln lassen. Das haben wir dann auch gemacht, alles gut. Ich wusste ja, dass er dann am nächsten Tag wieder zur Kontrolle geht und naja, dann habe ich ihn auch wieder aus den Augen verloren. Und jetzt habe ich neulich in der Mittagspause auf dem Markt bei uns um die Ecke Currywurst Pommes Mayo gegessen, so wie ich das ganz gerne am Freitag mal mache. Und da schlawenzelt er mir mit so leicht angezogenem Arm entgegen und klopft auf den Tisch und dann schnacken wir so ein bisschen und er erzählte mir, dass sich da irgendwo ein Keim befunden hat und das Ding ist hochgegangen und dieser ganze Oberarm war nekrotisch, also die ganze Kugel war quasi aufgeknabbert, angefressen, ist als richtig gerottet wohl. Und der lag wohl fast Monate im Krankenhaus. Das musste immer mit Lavagen irgendwie gereinigt werden und so weiter und so fort. Und long story short, jetzt ist dieser ganze Kopf rausgenommen worden und er hat aktuell nur so einen halben Schaft im Arm. Und in ein paar Monaten kriegt er jetzt einen Fixateur extern, also es ist so ein Drahtgestell, was von außen an den
Arm... Von außen an die Schulter stellt,
genau. Das ist echt übel. Und dadurch, und damit, also mit so Schraubzwingen zieht man dann im Oberarm und versucht den Oberarm länger zu ziehen sozusagen, ja, also du hast... da gibt es so Techniken auch bei kleinwüchsigen Menschen, dass man in Wachstumsaltern versucht, durch Zugkräfte einfach den Knochen zum Wachstum anzuregen. Das versuchen sie jetzt bei ihm auch. Und dann wird, glaube ich, kein künstliches Gelenk mehr eingesetzt, sondern der Schaft soll dann am Ende quasi die Kugelfunktion des Oberarms übernehmen. Und
das ist aber eine ziemlich steile Hypothese,
die,
oder?
Die Kerle muss im Halse stecken geblieben, als er mir das erzählt hat. Und da musste er auch lachen, also weil ich da gerade am Essen war. Und ich habe dann ihm alles Gute gewünscht natürlich und ihm dann T-Rex High Five gegeben. Da musste er auch ein bisschen schmunzeln. Da kann er auch ein bisschen über sich selber lachen. Und jetzt gucken wir mal, was dabei rumkommt. Aber überlegt euch das gut, ob ihr kiten geht.
Ja, genau. Kiten gehen. Ich kenne auch mehrere Fälle, wo es übelste Verletzungen gab. Mhm. Und auch das mit den OPs. Also ja, Keime hinterher in der OP, da kenne ich wirklich einige Fälle, also Patienten, die ich hatte oder auch im Bekannten- oder auch im Familienkreis. Und gerade echt, wenn das Gelenke trifft und die Gelenke dann so zersetzt, wie in dem Fall von dir, echt übel, weil dann die teilweise die Knochen rausgesägt, ausgetauscht werden müssen und dann hast du damit Anfang, Mitte 20 oder wie halt auch immer man dann ist, hat man dann auf einmal dann künstliche Versteifung da drin oder sowas oder irgendwas, ja.
Naja.
Nicht lustig.
Nicht lustig, aber interessant sozusagen. Also
ja,
aus medizinischer, osteopathischer Sicht schon spektakulär, sagen wir es mal so. Wünschen wir ihm alles Gute. Okay, Klaas, wir machen ein komplettes Break und einen U-Turn und gehen jetzt mal auf ein Themengebiet, auf das du dich so ein bisschen spezialisiert hast, wo ich schon sehr gespannt bin, was du dazu berichten hast. Wir hatten letzte Mal mich so ein bisschen interviewt in Richtung Sportosteopathie und was bei dir noch so ein bisschen Steckenpferd ist das Schreiben und die Verlagsarbeit, beziehungsweise du bist Autor von einigen Fachbüchern und hast, glaube ich, auch schon weitere Paper oder sowas rausgebracht. Da wollen wir heute mal ein bisschen einsteigen und mal horchen, ob das vielleicht ein spannendes Feld ist für den einen oder die andere. Sag doch mal einfach so ein bisschen, was machst du da genau und wie bist du dazu gekommen, einfach dich theoretisch mit Osteopathie oder mit Therapiemedizin zu beschäftigen und wie bist du dazu gekommen?
Ja, das ist schon eine längere Geschichte. Ich fand es eigentlich schon immer so, sei es jetzt beruflich oder privat, wenn mich Sachen interessiert haben, dann habe ich immer versucht, da möglichst viel drüber zu lesen und fand dann halt auch schon immer coole Fachbücher, fand ich schon immer gut und informativ, sodass ich halt eine gewisse Liebe dafür entwickelt habe, für ein gut gestaltetes Buch. Und dann habe ich irgendwann meine Ausbildung zum Physio gemacht und da war es auch so, dass mir das, ich oft tiefer gehendes Wissen brauchte und halt einfach noch mehr wissen wollte als die Inhalte, die uns im Unterricht dann so präsentiert wurden. Und so habe ich dann auch immer verschiedene Bücher nebenher mir besorgt und gelesen und gemacht und ja, habe da eine Liebe auf jeden Fall für entwickelt. Und ich wusste irgendwie immer so, irgendwann mache ich mal ein Buch. Irgendwann werde ich mal ein Buch schreiben. Das wusste ich irgendwie auch schon so kurz nach der Schule. Ich wusste zwar noch nicht genau.
Ein Fachbuch oder
das war nur so eine intuitive Ahnung. So wie man manchmal weiß, weiß ich nicht, irgendwann werde ich TikTok-Influencer oder sowas. Wenn man im Unterbewusstsein so eine gewisse Ahnung hat. Irgendwann, oder ich gewinne im Lotto oder sowas. Das wird ja meistens wahr. Jedenfalls war es dann in der Physio-Ausbildung so, dass es halt ein bestimmtes Thema gab, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Das waren unter anderem die Trigger-Points und das Hüftimpingement auch, was ich, glaube ich, in der letzten oder der vorletzten Folge schon mal angesprochen hatte. Es waren nämlich gerade das Hüftimpingement, so Sachen, wo es halt einfach nur sehr wenig gab, sowohl in der Orthopädie, also in der Schulmedizin, als auch in der Physiotherapie insbesondere. Und dann war es so, dass ich damals einfach alle möglichen Studien rausgesucht habe. Das fand ich schon immer spannend, so zu recherchieren, auch in die Tiefe zu recherchieren. Und dann hatte ich einfach mal einen Artikel geschrieben. Das war für die PT-Zeitschrift, Physiotherapie-Zeitschrift.
Ja, die hätte ich mal abonniert früher. Ja, witzig. Vielleicht hätte ich die bekommen. Die ich immer nie gelesen. Ja,
was das für ein Jockel, der Typ. Das war einfach, ich habe den aus blauem Dunst geschrieben, den Artikel, und habe den dann hingeschickt und dann ist er auch so gedruckt worden. Das lief irgendwie ganz easy.
Okay.
Und hatte dann auf jeden Fall Spaß dran. Und dann war es so, dass ich nach der Physio-Ausbildung nochmal ins Studium gegangen bin, hatte halt einen Bachelor-Studiengang in Physiotherapie nochmal gemacht Und da ging es halt dann später auch darum, wirklich viel zu recherchieren, nochmal zu gucken, was taugen die Studien überhaupt, die man liest und so. Und da hatte ich ja dann das Thema FDM auch entdeckt. Und so war meine Bachelorarbeit auch eine Studie über die Zuverlässigkeit der Diagnostik im Faszien-Distorsionsmodell. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig viel Zeit damit verbracht, so ein Thema durchzudenken und auch ganz viel zu recherchieren und das dann auch zu Papier zu bringen. Und dann kam es so, dass ich halt mit meiner Bachelorarbeit auf verschiedenen Kongressen unterwegs war, also so Präsentationen gehalten habe darüber.
International, sag's ruhig,
klar. International. Ja, ich glaube, es hat damals aber nur bis Wien gereicht. Oder warte mal, Wien?
Ja, du warst in Amerika noch auch, oder nicht?
Ja, war ich auch. Aber das war nochmal was anderes. Das war eine Fortsetzung
okay,
davon.
Okay, es war nochmal was anderes.
Für den Master. Aber ähnliches Thema, also quasi dasselbe Thema, nochmal weiter ausgebaut. Wie man das halt oft so macht, wenn man eine Studie macht, dann wird das hoffentlich nochmal weiterverfolgt und nochmal weiter vertieft. Naja, jedenfalls kam es dann so, als ich auf so einem Kongress war und dann so eine Präsentation, so einen Workshop gegeben habe, dann kam jemand auf mich zu und der war von einer anderen Zeitschrift noch und fragte, ob ich da nicht irgendwas für die mal schreiben will. Da habe ich dann zwei Artikel für die verfasst. Das war einmal auch insgesamt über das Thema Faszien und dann einmal über das FDM nochmal. Und dann kam ein Buchverlag auf mich zu. Und das war dann halt irgendwie so ein bisschen aus dem blauen Dunst. Da habe ich mich mit dem Verlagschef getroffen, so ein bisschen einfach geschnackt und so. Mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt und
wie haben die dich denn gefunden? Sorry, wenn ich da nochmal einhake. Wie haben die dich ausfindig gemacht? Also du hast gesagt, der Verlag ist auf dich zugekommen. Stehen die bei mir morgen auch vor der Tür oder wie funktioniert das?
Und bei dir stehen morgen ganz andere Typen vor der Tür.
Ja, kein Problem. Ich bin schnell und windig.
was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass von der Zeitschrift, für die ich dann zwei Artikel geschrieben habe, die gehörte im Wesentlichen auch zu diesem großen Buchverlag mit dazu. Mhm. Ja, genau. Deswegen war das ein kurzer Dienstweg, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Und dann hatten wir uns zusammen hingesetzt, gesagt, okay, hier gibt es spannende Themen und wir lassen uns doch mal gucken, was wir da so zusammen machen können. Und das war damals zu dem ersten Buch, was rauskam, 2015, Faszien selbst behandeln. Das ist das Buch, wo ich halt damals ziemlich viel Zeit rein investiert habe und wo es im Wesentlichen darum geht, was man so selber machen kann. Das ist, man kann es als Fachbuch oder eher als Sachbuch, müsste man es besser bezeichnen. Da geht es darum, was kann ich als Betroffener machen, wenn ich Schmerzen habe. Was mache ich für Dehnung, was mache ich für Kräftigungsübungen, was mache ich mit einer Faszienrolle und so.
Das steht im Bücherladen beim Selbstheilungs- und ESO-Bereich, ne, oder?
Ja, Medizin.
Ja, okay.
Ja, genau. Ja, tatsächlich, das war eine Sache, das kam ganz gut eigentlich, weil das zu diesem Faszien-Hype damals kam. Ne? Mhm. Also das fing ja dann so, weiß ich nicht, 2011, 12, 13 an, 2015 kam es dann. Das war schon ganz gut damals. Also das ist zwar so ein sehr kleiner Verlag gewesen, aber das Thema war ganz gut. Und so stand das dann auch ganz oft im Thalia oder so. Oder ich finde das auch immer mal wieder in Büchereien, wenn ich irgendwo bin, dass es da zu finden ist im Regal, ja. Genau.
Und es ging ja noch weiter, glaube ich. Ich weiß nicht, willst du da später noch drauf ein? Du hast ja noch zum Beispiel übers Flossen, weiß ich, noch ein Buch geschrieben.
Ja, genau, das Thema Flossing, ja. Das war derselbe Verlag und es war so ein bisschen so eine Nacht- und Nebel-Aktion, weil es sich so abzeichnete, dass das Thema Flossing so ein Hype werden könnte. So ein kurzer, schneller Peak-Hype. Ne? Ja, so ungefähr, ja. Ja, und da hatten wir uns dann mit letztendlich drei oder vier Leuten sogar zusammengeschlossen und dann gemacht, okay, wenn wir da was machen wollen zu dem Thema, dann müssen wir uns gut positionieren und da was auf die Beine stellen, was professionell ist und was halt auch läuft. Und das war ganz cool, ne? Wir haben uns dann so mit vier Leuten zusammengesetzt und haben mal gesagt, okay, das wollen wir, das brauchen wir, wer macht dieses, wer macht jenes, einer recherchiert, einer macht die Praxis, dann machen wir die Fotos und die Videos zusammen und dann kommt halt Marketing und dann kommen halt die Kurse. Wir haben ja auch damals verschiedene Kurse gegeben oder wir geben bis heute auch noch Kurse im Thema Flossing. Das war eine ganz coole Geschichte.
Ja, okay. Und diese Kurse haben sich dann mit dem, also die basieren auf dem Buch sozusagen, und ihr habt dann gesagt, wir schreiben jetzt das Buch und dann bieten wir noch Kurse dazu an, oder wie muss ich mir das vorstellen? Und sind diese Kurse dann über den Verlag organisiert, oder wie ist das?
Das ist alles so ein bisschen ein Guss. Also es lief tatsächlich alles Hand in Hand, dass geplant wurde, okay, so machen wir das Kurskonzept. Der und die sind die Instruktoren. Das Kurskonzept basiert auf dem Buch auch tatsächlich. Und jetzt müssen wir nur noch es auf die Reihe kriegen, schnell ein vernünftiges Buch auf die Beine zu stellen. Und so kam es dann auch. Das war dann wirklich im Verhältnis dazu, was ich kennengelernt habe, wie lange es braucht, so Fach- und Sachbücher zu schreiben, eine ziemlich kurze Angelegenheit. Das das kam halt, weil wir dann mit mehreren erfahrenen Leuten dann zusammengearbeitet hatten, sodass man halt wusste, okay, das brauchen wir, die Probleme kommen auf uns zu, und so kriegen wir das alles gedeichselt.
Und steht da aktuell jetzt für dich noch ein weiteres Projekt in der Pipeline, oder bist du da irgendwie jetzt als freier Mitarbeiter und schreibst für, weiß ich nicht, eine regelmäßige Zeitung und publizierst da irgendwas oder so, oder?
Also aktuell ist es so, dass eigentlich alle meine Autorensachen relativ ruhen. Das ist jetzt hauptsächlich deswegen, weil ich mit der Praxis so viel zu tun habe und weil halt einfach auch so viele andere Sachen zu tun sind, dass ich da jetzt nicht mehr allzu viel mache. Also ich bin weiterhin als freier Autor beschäftigt. Ich habe halt relativ viel für diesen Verlag gemacht. Also das ist der KVM-Verlag. Das kann man ja auch durchaus so sagen. Der gehört zu dieser Quintessence Publishing Group. Das ist ein sehr großer Konzern international, aber der KVM-Verlag ist ein relativ kleiner, liebevoll gestalteter Verlag, der sich so um Medizin und Physiotherapie so kümmert. Da bin ich immer mal mit dabei, wenn es coole, spannende Sachen gibt. Aber jetzt die letzte Zeit ist da wenig passiert. Da bin ich eigentlich auch ganz froh drüber, weil das auf jeden Fall immer viel Arbeit bedeutet.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt hast du ja gesagt, gerade bei den beiden Büchern, die haben so ein bisschen wahrscheinlich auch Neuland betreten und so einen Hype bedient irgendwie. Da geht es ja erstmal nur eigentlich um, ich weiß nicht, ich lese den Titel und denke mir, ah geil, interessant, da gibt's was zu, das schnappe ich mir und nehme das mit. Basiert denn die Arbeit, die da inhaltlich veröffentlicht ist, auf euren Expertenerfahrungen, also empirischen Erfahrungen, oder ist das tatsächlich wissenschaftlich belegt, was ihr da zum Besten gegeben habt?
Ja, mit der wissenschaftlichen Belegbarkeit ist das es ist halt immer so eine Sache, ne? Also ganz vieles von dem, was gemacht und was behauptet wird, ist letztendlich, wenn man in die Tiefe guckt, nicht so einfach wissenschaftlich zu belegen. Ja, also vieles ist Expertenmeinung, Expertenwissen. Einiges davon ist auf jeden Fall später dann wieder verifiziert worden, dass man sagt, jo, das ist eine runde Sache. Aber im Wesentlichen geht es darum, so Expertenwissen darzustellen. Dann ist es halt immer, für mich ist es immer sehr wichtig gewesen, das halt auch wirklich dann zu recherchieren. Also was gibt es wirklich dazu zu sagen, wissenschaftlich, zu den Aussagen, die hier sind. Und ich habe es auch eigentlich immer versucht unterzubringen, wenn Sachen so ein bisschen wackelig sind. Ne? Wenn man halt nicht genau weiß, okay, funktioniert das wirklich, oder ist es halt eher so, naja, noch Expertenwissen und eine Spekulation. Okay. Das ist mir schon immer ziemlich wichtig.
Ja, okay. Und ein Nachteil des Bücherwesens ist es ja, dass wenn irgendwas gedruckt ist und dann irgendwie tausendfach aufgelegt ist, dann steht das da schwarz auf weiß und hält in alle Ewigkeiten. Das sind natürlich die ganzen Influencer und Instagram-Stories und sonstigen Video-YouTuber im Vorteil, weil die irgendwie jetzt kurzfristig einen Hype bedienen können und dann im Zweifel, wenn es dann doch alles falsch war, die Videos wieder löschen können. Das ist ja beim Buch nicht so einfach, da irgendwas zurückzuziehen oder dergleichen. Gibt es da irgendwelche Dinge, die du bereust? Ist da irgendwie mal was falsch gelaufen, wo du sagst, so, boah, fuck, das würde ich jetzt heute anders machen?
Also ich muss sagen, dass ich gerade beim allerersten Buch echt Schiss hatte, dass ich in der Luft zerrissen werde. Ich war auch so richtig kritisch mit dem Ding. Ich habe da, so echt nicht gut und echt scheiße. Und das willst du jetzt rausbringen? Und dann steht da dein Name drunter. Und dann hatte ich genau das, was du jetzt so gesagt hast. Ne? Da hatte ich dann halt irgendwie Bedenken. Aber letztendlich, also ich habe wirklich ganz wenig negatives Feedback und negative Rezensionen bekommen und so. Es ist tatsächlich eher das Gegenteil, dass ich für das Buch, was jetzt vor 7 Jahren rauskam, immer noch mal wieder bedankenswerte E-Mails bekomme, die sagen, ey, das hat mir geholfen und ich gucke da immer noch rein und so. Ja, das ist schon so. Also Ich habe diese Bedenken, die du jetzt geäußert hast, die habe ich tatsächlich öfter auch von Leuten gehört. Ey, hast du nicht Angst davor und so? Und nee, ich habe dazu gestanden und ich stehe auch noch heute dazu.
Okay, also es kann ja auch sein, dass irgendwie sich jetzt neue Erkenntnisse ergeben haben und irgendwas sich so weiterentwickelt hat, dass es jetzt anders ist, als wie du es damals zu der Zeit veröffentlicht hast. Aber das scheint erstmal alles beim Alten zu bleiben sozusagen. Ist das richtig?
Jein, ja. Also es gibt jetzt nichts, was falsch war. Nichts, was grob daneben war, das nicht. Ich hatte auch mal nochmal überlegt, eine aktualisierte Version des ersten Buches, dieses Faszien-Selbstbehandeln-Buches rauszubringen. Das kam jetzt irgendwie noch nicht so ganz in die Pötte. Da gäbe es auf jeden Fall ein paar spannende Updates dazu, dass man halt nochmal guckt, okay, das hat sich verändert und das hat sich gezeigt und heute würden wir einiges anders machen oder wir hätten auf jeden Fall ein paar Ergänzungen. Das muss man schon sagen, so gerade bei dem Buch, da gibt es nochmal ein paar spannende Updates dazu.
Ja. Klasse, wir müssen mal kurz einen Break machen. Ich muss mir hier eben ein Getränk aufmachen. Wasser ist auch mit in dem Getränk auf jeden Fall. Und was mich auch interessiert, ist, du hattest es gerade schon angedeutet, so ein Buch zu schreiben, das kostet wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Recherchearbeit. Also wie lange sitzt man denn an so einem Buch?
Ist natürlich unterschiedlich, aber nochmal wieder als Beispiel mein erstes komplett eigengemachtes Buch. Ich glaube, das hat schon 1,5 Jahre gedauert von den ersten Recherchen und den ersten Skripten zum Erscheinen letztendlich.
Ja gut, 1,5 Jahre Vollzeit oder 1,5 Jahre immer mal alle 3 Wochen?
Vollzeit. Wann habe ich in meinem Leben 1,5 Jahre Zeit gehabt,
ja, was das ist? Präzise, Digi.
Nee, aber es war ganz gut. Das kam zu einer Zeit, wo ich so ein bisschen Umbruch war, von einer Stadt in die andere Stadt gezogen und wo ich dann so langsam angefangen habe, meine Selbstständigkeit halt hochzuziehen. Und das, da war am Anfang halt ein bisschen mehr Zeit da als später. Deswegen kam das eigentlich zum ganz guten Zeitpunkt und kam mir auch sehr gelegen, so, weil ich richtig Bock drauf hatte. Ja. Es ist halt so in verschiedenen Phasen so, ne? Erstmal dieses Pläne schmieden, recherchieren, dann erste Skripte oder Entwürfe machen, so Skizzen, mit welche Bilder wollen wir reinbringen, was wollen wir damit machen. Und das hat so richtig Spaß gemacht, richtig, richtig Bock und so. Und das Schlimmste und das Aufwendigste war es halt später, als das Ding schon zu 90% fertig war oder 95%. Und dann kommt halt nochmal das Lektorat. So, ne? Ich hatte eine Lektorin, richtig coole Frau, die das gemacht hat, aber das hat mich echt fix und fertig gemacht. Ich hatte echt beinahe alle Nerven verloren. Wir haben, glaube ich, über 60 Versionen des fertigen Textes hin und her geschickt. Sie hat hier und da was bemängelt. Hat sie das zurückgeschickt. Dann habe ich das bearbeitet und dann hat sie da was bemängelt und dann wieder hin und her. Das wäre echt nervenaufreibend. Und sie hat mir immer wieder gesagt, ey, ich meine das nicht persönlich, aber guck mal hier, guck mal da und was, wie ist das gemeint und so. So dass ich da echt keinen Bock mehr drauf hatte. Ich war kurz davor zu sagen, ey, scheiß drauf, so, schick das weg. Aber das war definitiv lohnenswert, weil die Lektorin da halt auch mit einem Laienblick drauf geguckt hat, also ist keine Medizinerin, hat natürlich einen Plan davon, aber so habe ich immer wieder das Feedback bekommen von ganz vielen Patientinnen und Patienten und so, die gesagt haben, ja, ist sehr gut verständlich, ich kann das ganz genau nachmachen und das hat sich gelohnt, das muss man wirklich sagen.
Ja, hängt natürlich an den Zielgruppen dann auch da ab und Faszien selbst behandeln richtet sich ja wahrscheinlich jetzt nicht an die Therapeuten, sondern an die PatientenInnen.
Ja, von da, genau. Richtet sich nicht an die Schulterchirurgen. Ne?
Ja, interessant. Und dann natürlich die spannende Frage, ähnlich wie beim Sport kann ich mir vorstellen, man buttert da wahnsinnig viel Liebe und Zeit rein, aber mit Maserati habe ich dich jetzt noch nicht rumfahren gesehen. Kann man mit Lehrwerken irgendwie einen richtigen Dollar verdienen oder wie sieht das aus?
Ich würde sagen, nein, nicht wirklich. Gerade in heutiger Zeit mit den Büchern an sich, wenn man jetzt mal nur die Einnahmen aus den Büchern sieht, ist es schon schwierig. Ich habe mir sagen lassen, dass mein Vertrag, den ich damals bekommen habe, dass der sogar recht gut ist. Also das Honorar, was ich halt prozentual von dem Buchverkauf kriege, gar nicht so schlecht ist. Dennoch ist es nicht so viel. Also pro Buch verdiene ich wirklich nicht viel. Ich habe halt von anderen Leuten gehört, die bei größeren oder besseren oder renommierteren Verlagen sind, dass sie da nochmal eine Ecke weniger kriegen. Also wenn sich das viel verkauft, dann kriegst du natürlich auch mehr Geld halt, ne? Mhm. Aber in diesem Bereich, in dem wir so sind, gerade was so Lehrbücher angeht, also wenn wir jetzt mal den Konkurrenten nehmen, diesen Thieme Verlag zum Beispiel, da wurde mir damals gesagt, wenn die im ersten Jahr 1000 Exemplare aus der Erstauflage verkaufen, dann gilt das schon als Bestseller. Ne? Und wenn du dann halt, weiß ich nicht, 1 Euro pro Buch bekommst, das ist schon nicht so wenig, wenn du 1 Euro pro Buch verkaufst, dann hast du halt 1000 Euro im ersten Jahr verdient. So, ne? Okay, 1000 Euro würde ich auch mal gerne schnell verjubeln, aber für das ganze Herzblut, was da reingeflossen ist, ist das auf jeden Fall nicht viel. Also so dieser Primärverdienst ist nicht so rosig. Man muss natürlich sehen, dass halt damit dann auch noch andere Sachen einhergehen. Ne? Also so ein bisschen, ja, weiß nicht, Imagepflege, macht ja auch was her, da dran beteiligt gewesen zu sein.
Es öffnet wahrscheinlich neue Türen, ne? Und andere Leute werden auf dich aufmerksam und laden vielleicht für einen Vortrag ein oder sowas irgendwie.
Ja, genau.
Und sich das drauf aufbauen, ne? So ist es ja immer.
Ja, so ist es auch gelaufen. Und das muss man wirklich sagen. Also sowohl das Finanzielle als auch das, naja, die anderen Sachen, die fast noch mehr Bock machen drumherum, das hat sich halt eben daraus auch durchaus ergeben, so dass ich halt immer mal wieder Kurse gegeben habe, sei es zur Faszienbehandlung oder auch zum Thema Flossing oder auch zu anderen Geschichten. Das hat sich mehr oder weniger dadurch so entwickelt. Und genau.
Okay, spannend. Naja, und jetzt haben vielleicht einige ZuhörerInnen auch aus dem medizinischen Sektor schon die Ohren gespitzt und haben gesagt, hey, ich habe da schon eine eigene Idee und ich bin kurz davor, selber ein Fachbuch zu schreiben. Kannst du da den jungen AutorInnen mal sagen, was muss ich denn tun, wenn ich eine Idee habe? Wie wird da am Ende des Tages ein 1000-fach gedrucktes Buch draus?
Ja, gute Frage und interessante Frage. Und ich würde jetzt auch sagen, dass sich in den paar Jahren, seitdem ich damit angefangen habe, halt die Welt auch schon weitergedreht hat. Heutzutage ist es ja auf jeden Fall so, dass man mit ziemlicher Leichtigkeit Bücher veröffentlichen kann. Im Eigenverlag über dieses Amazon Marketplaces. Da kann mehr oder weniger jeder sein E-Book veröffentlichen, was man dann aber auch als Print-on-Demand veröffentlichen kann, also auch als richtiges Buch. Ist so ein bisschen die Frage, es hat so seine Vor- und Nachteile. Man bekommt da prozentual pro verkauften Buch ziemlich viel Geld, muss man sagen. Aber ich habe öfter mal so Bücher in der Hand gehalten. Das hat halt also als Printausgabe keine so eine große Wertigkeit, ne? Es ist kein gutes Material, es ist nicht gut gesetzt meistens. Und ganz viele davon sind auch schon von minderer Qualität. Ich habe letztens mal so ein von irgendeinem Instagram-Influencer so ein Buch reingelesen, also als E-Book auch. Und das war so schlecht lektoriert. Oder es war gar nicht lektoriert. Der hatte irgendwo mal so eine Stichwortliste. Hätte ich
wahrscheinlich auch so gesagt. Also.
Ja, ey, der hätte jeden rüber gucken lassen können, seine Mutter oder irgendwen. Da so viele Rechtschreibfehler. Und da hatte zum Beispiel so eine Stichwortliste mit 5 Stichworten und ein Begriff davon war einfach eine Wiederholung. So. Und naja, sowas würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Also ich würde auf jeden Fall später, wenn das Ganze hieb- und stichfest ist, würde ich nochmal ein gutes Lektorat investieren, dass da jemand echt kritisch drüber guckt und auch mehrfach drüber guckt und das nochmal schleift so. Ja, also wenn ich jetzt jemand wäre, der irgendwie ein geiles Thema hat und voll das Steckenpferd hat, dann würde ich, glaube ich, auch anfangen, da erstmal im kleinen Rahmen zu publizieren, also vielleicht, also viele Zeitschriften, die es gibt, im Deutschen und im Englischen, freuen sich, wenn die qualitativ hochwertige Artikel bekommen. Im Zweifelsfall werden die halt, ne? Ja, genau, so Teaser, dass man sich halt mit einem Thema beschäftigt, dann hat man seinen Namen da platziert und hat halt unter Umständen auch wirklich was Gutes abgeliefert, was andere lesen und so. Und das habe ich halt irgendwie auch schon des Öfteren beobachtet, dass das so Leute machen und dann liest man hier mal was und da mal was und irgendwann sieht man den Namen auf einem Buchtitel oder in einem Kurskonzept oder sowas. Das habe ich schon ein paar Mal beobachtet. Also so könnte man das angehen. Und heutzutage muss man auch sagen, dass man das Ganze ja auch dann schon über die ganzen sozialen Netzwerke oder über neue Medien halt auch machen kann. Ne? Dass man ja auch Möglichkeiten hat, vom Start aus sich online zu präsentieren, ohne halt das vielleicht auch ein bisschen angestoppte Medium des Buches zu machen. Ne? Mhm. Ja, ich finde es nach wie vor cool. Also ich finde auch immer noch E-Books sind super und so, aber wenn es um Fachbücher geht, habe ich echt gerne das vernünftige Buch in der Hand, ne? So, dass man da blättern kann, dass man da vernünftig reingucken kann. Und sonst ist das, wie ich immer finde, nur eine oberflächliche Lektüre, wenn man das einfach nur so auf dem Tablet so ein bisschen durchskippt und so.
Alles klar. Cool.
Ja.
Ja, also spannendes Betätigungsfeld. Ich habe früher mal als Jugendlicher für eine Tageszeitung die Sportberichte geschrieben und von daher weiß ich, worauf es da ankommt und welche Do's and Don'ts man da so beachten muss. Und ich muss sagen, das hat jetzt mein Tun und Handeln mein ganzes Leben lang auch geprägt. Immer wenn ich irgendwelche Artikel oder Mails oder sonstige Themen schreibe, erinnere ich mich da an einige Formeln und Fachbegriffe und muss sagen, dass mir das auch durchaus Spaß gemacht hat, aber für mich war diese Welt jetzt noch nicht so viel weiter geöffnet, als dass ich selber eine Bachelor-Thesis geschrieben habe und die auch mal veröffentlicht habe. Ich bin jetzt selber auch mal durch einen Verlag angeschrieben worden, ob ich nicht einen Artikel selber schreiben will. Da schlabenzel ich noch so ein bisschen drumherum, aber gerade habe ich einfach so viele andere Themen auf dem Zettel, dass das noch nicht akut ist, aber kann ich mir jetzt nach deinen Ausführungen durchaus vorstellen, einfach mal proaktiv was zu schreiben, auch einfach mit ein bisschen Zeit, mit mir ein bisschen Zeit zu nehmen, und wenn ich dann zufrieden bin damit, dann schicke ich das einfach mal dahin und vielleicht wird das veröffentlicht. Also gute [S2] Ja. [S1] Idee, und ich glaube, so wächst dann auch das ganze, die ganze Community, das ganze Netzwerk, und die LeserInnen können sich dann das rauspicken, was sie da haben wollen. Das ist doch cool.
Ja, vielleicht müssen wir nämlich doch langsam aus diesem Bild-Zeitung-Image so ein bisschen wieder rauskommen, glaube ich.
Ja, wir machen hier Niveau-Limbo. Wir müssen diverse Leute auch abholen und mitnehmen. Und ich kriege immer wieder Feedback, dass alles auch hart feiern, dass wir uns auch mal so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Also nur so ein staubtrockener Bücherwurm-Podcast habe ich keinen Bock drauf.
Ja. Ich fühle mich jetzt zwar ein bisschen diskriminiert wieder, aber ist okay.
Ja, kannst du mir da auf die Liste packen. Klaas, wir machen eine kurze Pause und dann haben wir noch ein paar kleine Themen vorbereitet, unter anderem eine neue Rubrik und ein paar andere Sachen. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns gleich wieder.
Au revoir.
Herrschaften, herzlich willkommen zurück aus der kurzen Pause. Wir haben uns nochmal geschüttelt und gerüttelt und jetzt geht es nochmal weiter. Wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet, und zwar haben wir heute über Klaas Bücher gesprochen und ihr könnt tatsächlich ein Buch gewinnen. Oh mein Gott. Und zwar Klaas Bestseller, ich glaube Spiegel Nummer 2 oder 3 müsste das gewesen sein. Über das Flossing, was er mitverfasst hat, könnt ihr jetzt gewinnen. Und zwar haben wir uns überlegt, müsstet ihr uns eine klitzekleine Frage beantworten. Und zwar haben wir in der Vergangenheit mal über Miktionssynkopen berichtet. Also Leute, die in Ohnmacht fallen, wenn sie pinkeln. Und wir möchten von euch wissen, in welcher Folge war das denn? Wenn ihr uns diese Antwort geben könnt, dann schreibt ihr uns entweder an klaasunddennis@gmail.com oder über Instagram @knochenjobpodcast. Dann kommt ihr mit in die Verlosung rein. Und ich sag mal jetzt einfach, bis zum 1. August habt ihr die Möglichkeit teilzunehmen. Alles, was reinkommt, wird in den Lostopf geworfen und ihr bekommt dann ein druckfrisches Exemplar mit persönlicher Widmung und vielleicht einen kleinen Herzen von Klaas nach Hause geschickt. Das ist doch mal ein Wort, Klaas.
Ja, finde ich gut. Wir machen sogar zweimal ein Buch. Und bei einem Buch, bei dem ersten Platz quasi, packe ich sogar noch ein richtiges, gutes Functional Flossband mit oben drauf.
Boom, dann mache ich auch mit, Junge. Ich mache selber mit. Okay. Das dazu. Jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik, die wir einführen, die ihr jetzt regelmäßig um die Ohren gepfeffert bekommt. Und zwar gehen Klaas und ich in den Präparationssaal und diese Rubrik heißt Prep-Saal. Prepsal, wir gehen chirurgisch, anatomisch ins Detail und picken uns eine Struktur aus dem menschlichen Körper raus, die wir mal so ein bisschen näher beleuchten und mit der wir vielleicht eine besondere Geschichte verbinden. Und ich fange heute einfach mal an und spreche über einen Muskel, und zwar den Musculus sartorius, der Schneidersitzmuskel. Für die Menschen, die anatomisch vielleicht nicht explizit bewandert sind, wir sind gerade an der Vorderseite des Oberschenkels. Da gibt es einen sogenannten Quadrizepsmuskel, den hat man vielleicht schon mal gehört. Der verläuft von dem Becken und der Hüfte über das Kniegelenk und da ist die Kniescheibe mit in der Sehne verbunden. Und bei Menschen, die ganz definierte muskulöse Beine haben und die dann auch noch anspannen, sieht man nochmal so eine extra S-förmige, schlauchige Muskelschleife auf diesem Quadrizeps hinauflaufen, und das ist der Musculus sartorius, und den finde ich sehr spannend, weil ich darüber, glaube ich, schon ganz viele Erfolge feiern konnte. Und zwar finde ich ihn einerseits spannend, weil der über zwei Gelenke geht, das heißt, der hat in verschiedenen Beinstellungen verschiedene Funktionen. Die Funktionen muss ich jetzt hier nicht alle erläutern. Also es geht viel um Beugung von Knie und Hüfte und dergleichen. Aber was den Sartorius eigentlich so spannend macht, ist, dass der eine eigene fasziale Hülle hat, und diese fasziale Hülle sitzt auf dem Quadrizeps draufgeklatscht. Und wenn ihr uns schon fleißig gehört habt, wisst ihr ja, dass wir Fans davon sind, dass die Faszien gegeneinander gut verschieblich sind. Und da versuche ich häufig immer Dinge zu lösen, um Entlastung für Nerven, Muskeln und weiß der Kuckuck was zu schaffen. Habe jetzt insofern eine persönliche Verbindung auch zu diesem Muskel, weil ich mir selber mal ein Compartment-Syndrom eingehandelt habe. Ein Compartment-Syndrom ist eine Einblutung in einen funktionierenden Muskelschlauch. Es war so eine stumpfe Fußballverletzung, die ich mal davongetragen habe. Das heißt, ich war beim Sport warm und die Muskeln waren weit und leistungsfähig. Und unter der Dusche merkte ich schon so ein leichtes Zwicken. Und dachte mir, okay, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und dieses Zwicken wurde immer übler, weil der Muskel einfach kalt wurde und die Einblutung in den Muskelschlauch keinen Platz mehr hatte, irgendwo anders hinzurutschen. Und irgendwann wurde es so unerträglich schmerzhaft, dass ich meinen Kumpel angerufen habe. Meine Eltern waren gerade noch unterwegs. Das war, als ich noch zu Hause gelebt habe zu den Zeiten, und der Kumpel hat mich ins Krankenhaus gefahren, und ich habe wirklich, als ich durch die Tür ins Krankenhaus kam, ich habe geschrien wie am Spieß und dachte, mir fällt das fucking Bein ab, das tat so weh. Dann hat es natürlich ewig gedauert, bis irgend so ein Arzt sich bemüßigt gefühlt hat. Und er hat mir erstmal eine dicke Morphiumspritze in den Hintern gedonnert, und dann bin ich auf den OP-Tisch geschliffen worden, und dann hat man ungefähr 5 Zentimeter langen Schnitt gemacht und den Muskel gespalten, und am nächsten Tag hat man mir gesagt, da war so ein Druck auf diesen Muskel, dass das Blut, was in diesem Muskelschlauch gefangen war, fast an die OP-Decke gespritzt hat. Also es ist wirklich, da war wirklich Druck drauf sozusagen. Naja, und zum einen kann ich sagen, das war der dollste Schmerz, den ich jemals in meinem Leben gespürt habe. Zum anderen habe ich demnach jetzt so eine persönliche Verbindung zu diesem Sartorius-Muskel. Und als Osteopath finde ich es ganz spannend. Zum einen, weil der Verlauf von der Hüfte zum Knie, also der setzt ja an diesem Gänsefußansatz, also an der Innenseite des Schienbeinkopfes, an dem Pes anserinus. Und im faszialen Verlauf geht es dann die Schienbeinkante runter. Und wie wir ja schon rausgefunden haben, bin ich ja Schienbeinkantenexperte mittlerweile. Und ich finde es immer ganz interessant, den Sartorius zu lösen, um das Schienbein ein bisschen zu entlasten. Das auf der einen Seite. Und das andere Spannende finde ich zum Beckenbereich hin, wenn der Sartorius zu, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, verklebt ist, zieht er meines Erachtens das Ilium, also das Becken, die Beckenschaufel, gerne nach vorne. Und das hat dann wiederum großen Einfluss auf sämtliche statische Funktionen, ISGs, LWS, tralala. Von daher lohnt es sich, wenn die Leute stark im Hohlkreuz sind, nicht nur im Bauchraum zu arbeiten und das zu mobilisieren, sondern auch an den Oberschenkel. Und jetzt habe ich schon ganz viel gesprochen und jetzt gebe ich mit einer Frage nochmal an dich ab, Klaas, du als FDM-Experte. Ich hatte jetzt ganz viele HTP-Groin-Patienten, also einmal übersetzt. Die Leute haben meiner Meinung nach einen hernierten Triggerpunkt, irgendwas eingeklemmt in der Tiefe und kommen mit der Hüfte und dem Oberschenkel nicht mehr so gut nach hinten. Also es geht einfach funktionell kaum. Es ist blockiert. Es ist aber auch in die andere Richtung blockiert, also hin und her. Und es tut alles immer weh und man muss dann irgendwo in der Tiefe der Leiste versuchen, da was freizumachen. Und das finde ich echt schwer. Also manchmal gelingt es mit einem leichten Handgriff und manchmal muss ich echt sagen, komme ich da nicht weiter. Und ich habe immer so das Gefühl, dass ich ganz gut rankomme, wenn ich die Leute in Seitenlage hinlege, die Hüfte ein bisschen annäher und dann hinter die Sehne des Sartorius in die Tiefe gehe. Also dann steht für mich so eine kleine Lücke sozusagen. Und da vermute ich immer häufig, dass sich Gewebe eingeklemmt hat. Kannst du das bestätigen oder ist das völlig Banane, was ich sage?
Ich habe mir gerade versucht, das vorzustellen und leuchtet mir nicht so ganz ein. Also okay. du drückst da ganz sicher irgendwo drauf, aber dieser Handy-Triggerpunkt, ich weiß nicht, das müsstest du mir vielleicht mal live und in Farbe zeigen. Aber man sagt im FDM ja eigentlich auch, es gibt nicht so richtig falsch und richtig bei den Techniken. Hauptsache ist, die funktionieren und dass man letztendlich auf die Strukturen drauf kommt. Deswegen kenne ich die hernierte Triggerpunkte in der Leistentechniken eigentlich nur in Rückenlage. Mhm. Aber ja, zeig mir das doch mal. Und es gibt dort ja auch verschiedene Strukturen, die sich dort in der FDM-Terminologie hernieren können. Mhm. Und du hast auch ein sehr interessantes Beispiel rausgewählt, weil das wirklich auch eine sehr knifflige Technik ist. Also die kann sehr wirksam sein, neigt aber zu Rezidiven und ist auch ein bisschen komplizierter. Also so ein, zwei Tipps sind, dass man wirklich sehr weit medial sucht. Also man kann sich zum Beispiel die Leistenarterie palpieren und davon nochmal nach innen gehen. Also man ist da schon sehr nah am Intimbereich auch zum Beispiel. Mhm. Und dass man auch dem Patienten mithelfen lässt, indem er so seinen Bauch zum Beispiel nach oben zieht. Ne? Dass er mit den Handkanten so in die Beckenschaufel reingeht und seinen eigenen Bauch weit nach oben zieht. Dass da so der Druck von dieser vermuteten Herrn hier dort weggenommen wird, wenn man dann da so rangehen kann. Aber es ist eine sehr lohnenswerte Sache, weil in dem Bereich ja auch sehr viele neurovaskuläre Strukturen so austreten.
Ja, das ist halt auch tricky, dass man da dann nicht genau eben die Ivan-Strukturen belastet, sondern wirklich da an diese Hernie kommt. Das ist aber schwer, ne?
Ja, ist schwer, aber die Arterie dort ist ja sehr stark. Man merkt die Pulsation ja ziemlich gut und deswegen kann man sich da eigentlich ganz gut daran orientieren. Ne? Wenn du das zu stark merkst, dann bist du zu nah dran an dem, vielleicht auch an dem Nerv, der daneben verläuft. Und deswegen geht man dann noch weiter medial oder unter Umständen auch lateral. Ja.
Mhm. Ja, nochmal eben kurz, weil wahrscheinlich auch die Fragezeichen jetzt bei einigen ZuhörerInnen am Start sind. Seitenlage deshalb, weil wenn du in Rückenlage bist und die Person streckt die Beine, hast du ja eigentlich von den Kraftvektoren Quadrizeps und Sartorius relativ lang gezogen. So, und wenn ich dich jetzt in Seitenlage legen würde und die Beine etwas anwinkel, also etwas flektiere, dann hebt sich zumindest in meiner Vorstellung, einfach die Sehne vom Sartorius halt ja ein bisschen vom Ursprung, also hebt sich nicht vom Ursprung ab, das ist Quatsch, die bleibt ja am Ursprung, aber du entwickelst quasi so einen Bogen, wenn du so willst. Ja? Und ja, da kannst du so ein bisschen hinter den Muskel greifen und das finde ich durchaus interessant. Also jetzt nicht unbedingt beim HTP nur ausschließlich, aber da komme ich immer ganz gut unter diese Sehne nochmal gegriffen, um das zu lösen.
Ja, genau. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also gerade für diese Faszien-Trenntechnik zwischen Sartorius und Quadrizeps, glaube ich, funktioniert das ziemlich gut. Ich werde es mal ausprobieren. Ja.
Yes. Ja, das ist meine Struktur, Digi. Hast du auch was vorbereitet?
Ja, ich habe auch was vorbereitet. Auch eine meiner Lieblingsstrukturen. Und es ist auch eine Faszie, aber wir gehen aus dem Parietalen weg hin zum Viszeralen. Und zwar habe ich die Mesenterien mir ausgewählt. Oder das Mesos. Gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür. Die eingedeutschte Bezeichnung ist das sogenannte Gekröse, das Dünndarmgekröse. Klingt ja wirklich nicht schön, aber das ist quasi das Bauchfell, also das Bindegewebe, was wir im Bauchraum haben, was sich halt um die Bauchorgane herumschmiegt und diese einbettet, damit die einerseits fest sind, andererseits aber auch beweglich sind und auch mit Flüssigkeit versorgt werden. Und das Meso, das ist eine Duplikatur, also so eine Verdoppelung, und kommt von der hinteren Bauchwand und umhüllt halt diverse Organe und beinhaltet auch verschiedene Strukturen, also Gefäße, Bindegewebe und auch Lymphabfluss, ja, und Nerven auch. Also die sind sehr wichtig dafür, dass die Organe Stabilität haben, aber dass die halt auch vernünftig versorgt werden, ne? Genug Blut haben, aber auch genug Rücktransport haben. Und das ist so eigentlich die erste richtig geile viszerale Technik gewesen, die ich gezeigt bekommen habe, wo ich ziemlich schnell einen durchschlagenden Erfolg mitgehabt habe. Sonst war ich am Anfang immer so, ja, hier Leber, Pumpe, Galle hier und so, fand ich irgendwie so okay, aber hat jetzt nicht sofort einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Und das ist so dieses Bauchfell, was sich halt um verschiedene Strukturen herumwühlt, also auch wirklich um das Kolon oder auch den Dünndarm und das Jejunum und Ileum. Und Beispiel, der Patient liegt in Rückenlage, hat die Beine so ein bisschen angebeugt, damit der Bauch ein bisschen entspannt ist. Und dann geht man eigentlich so unter Umständen so seitlich an den Bauch ran und dehnt das ganze Bauchfell. Also man greift da wirklich ran und macht auch eine richtige mechanische Dehnung zur Seite, ne, von der Seite so weg, dass man das Ganze so richtig rüberzieht. Und ich habe das dann da oft erlebt, dass die Patienten mir auch sagen, oh, das zieht mir jetzt aber bis in den Rücken rein oder das zieht mir jetzt in den Bauchraum rein oder auch in die Hüfte, so in die Leiste mit rein. Weil dieses Mesos auch eine Verbindung darstellt. Also es gibt eine Radix mesenteri, das heißt die Gekrösewurzel oder die Wurzel der Mesos, die über diese Bauchfellverdoppelung hinten an der Wirbelsäule befestigt ist.
Also am Lendenwirbelkörper 2, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ein paar mehr noch, aber auf jeden Fall auch an L2, ja. Genau. Und deswegen kann man das als Untersuchung nutzen, aber teilweise auch als perfekte Behandlung, dass man das Ganze wirklich mechanisch rüberdehnt und guckt, was sagt der Patient, zieht ihm das in den Rücken rein, zieht ihm das woanders hin. Und dann bleibt man einfach da und nutzt es als Technik, sodass man das so lange schön dehnt und mobilisiert, bis der Schmerz nachlässt und bis das wieder eine schöne Beweglichkeit gibt. Genau. Eine meiner liebsten viszeralen Techniken. Und ich habe diese Struktur wirklich sehr, sehr lieb gewonnen. Das ist auch so ein bisschen der Blick auf meine Art der viszeralen Osteopathie, also wenn man jetzt zum Beispiel Baral nimmt, der guckt sich ja die Organe an und betrachtet auch mehr oder weniger die Organe so als, ja, ich will jetzt nicht sagen als Einzelstruktur, aber hauptsächlich wirklich das Organ an sich, ne? Und ich bin der Meinung, dass so dieses ganze Drumherum, diese ganze Verknödelung, dieses Bindegewebe drumherum auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und dass man halt einfach auch gucken kann oder gucken sollte, was machen das ganze Bindegewebe im Bauchraum, ne? Ist das auch verklebt, verknuddelt, verfestigt? Gibt es da nach OPs, Schwangerschaften, Entzündungen irgendwelche Narben oder irgendwelche Unbeweglichkeiten? Und kann ich das ganz einfach lockern, so wie ich auch Bindegewebe im Rücken oder so zum Beispiel lockern kann? Und da habe ich persönlich einen sehr guten Zugang zur viszeralen Osteopathie bekommen.
Okay.
Ja.
Ja, cool, Jo. So viel zum Präpsal.
Ja, cool.
Ja, okay. Cool. Klaas, jetzt packen wir noch ein paar Tracks auf die Playlist. Die Leute wollen jetzt im Sommer ein bisschen abhängen und eine gute Zeit haben und dafür müssen wir musikalisch noch was beitragen. Ich habe 3 Tracks vorbereitet heute und in Bezug auf deine Arbeit und dein Schreiben hat die Band Mumford & Sons einen Song rausgebracht, die das Dilemma des weißen Blattes darstellt. Und der Track ist natürlich bekannt und heißt White Blank Page. Den packe ich auf die Playlist. Dann in Gedenken an den jungen Mann, dessen Narbe so nach dem Kalten und dem Unfall und dem Keim und so weiter so weit auseinander gespreizt war, dass das Ding wahrscheinlich auch hochgegangen ist wie eine Bombe, als man das aufgeschnitten hat. Spiele ich Scar Tissue von den Red Hot Chili Peppers nochmal oder pack das auf die Playlist.
Alter, den Song wollte ich auch irgendwann mal raufbringen.
Auch mit dem Hintergrund, und deswegen gönne ich mir den heute, weil ich nächste Woche im Hamburger Volksparkstadion die Chili Peppers sehe, die geben in Sachen Konzert, und da bin ich am Start, freue mich schon drauf.
Hast du noch eine Karte?
Auch wieder in Originalbesetzung. Und hab die schon damals mal gesehen. Da haben sie hinter noch mit Mars Volta wahnsinnig lange gejammt. Das war geil. Und jetzt hoffe ich, dass sie unter anderem Scar Tissue auch spielen. So, und als letzten Track, wir sind im Hochsommer. Und diesen Track habe ich durch Zufall, glaube ich, im Kontext von mexikanischer Musik, die ich auch ganz gerne manchmal höre, mal wahrgenommen. Und den muss man einfach laut auf den Ohren pumpen, weil der Beat wahnsinnig gut ist. Der Track ist von Maluka und Diplo und heißt El Tigrazo. Und das sind meine Tracks. Was hast du vorbereitet?
Ich gönne mir diese Woche 4 Songs, bei dir vom letzten Mal zu kontern. Ich war lecker auf Vacanzi in den Niederlanden und Belgien, deswegen wünsche ich mir ein paar Songs aus Belgien oder aus Niederlanden in niederländischer Sprache. Den Sommerhit des letzten Jahres, Fokke Simons mit dem Song Kwame Tegen op de Fiets. Richtig Jiggy Jiggy. Dann die momentan populärste Sängerin der Niederlande, die niederländische Adele Estien oder Steen ausgesprochen, mit dem Song De Diepte. Und den großartigen afrikanisch-belgischen Künstler Francis Baby mit dem Coffee-Cola-Song.
Ah, geil.
So richtig geil ins Ohr geht.
Den finde ich super.
Ja, der ist echt super.
Finde ich und fantastisch. Darf ich ganz kurz einhaken? Dieser Beat wurde gecovert von Arcade Fire und der Track Everything Now hat genau diese Panflöte im Hintergrund.
Ja, das ist so eine afrikanische Eintonflöte. Die kann nur einen einzigen Ton, aber ist dafür umso funkiger.
Ja.
Und dann noch, weil wir uns jetzt wieder zusammengerauft haben, den Song Reunited von Wu-Tang.
Ja, der Top, Junge. Wunderbar. Also, da bleibt kein Auge trocken bei dieser Playlist. Wir schließen heute ab und verabschieden uns mit einer Kette, die ich heute Dr. Klasemeier stelle. Bob, wie sieht's aus? Machen wir es mal kurz und schmerzlos. Du scheinst ja ein bisterer Experte zu sein. Sagen wir mal, Magen zu Herz hätte ich gerne in der Verbindung. Eine osteopathische Kette, bitte.
Würde ich auch zur Einfachheit auf das Röhmhel-Syndrom verweisen, dass man zu viel Druck im Magen. Ja, genau. Keep it simple. Dass man durch Probleme im Magen, durch zu viel Füllung im Magenbereich, sei es jetzt durch Luft im Magenbereich oder manchmal auch, wenn man halt sehr viel isst oder sehr viel trinkt, also der Magen ziemlich Volumen hat, dass das nach oben drückt aufs Zwerchfell und das Zwerchfell ist mit dem Perikard verwachsen. Also, dass halt einfach der Herzbeutel direkt wieder da dran ist. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich selber auch kenne, wenn ich länger nichts gegessen habe und dann ordentlich was esse, dass das auch nach oben drückt und ich denke, ich kriege Herzschmerzen. Also richtig so ein stechendes Gefühl, nicht irgendwie so da im Magenbereich, sondern richtig weit oben im Brustbein, so irgendwo da dritte, vierte Rippe oder so, wo man weiß, dass der Aortenbogen da sitzt, so einen stechenden Schmerz gibt. Und das gibt es halt auch in der Medizin als das Röhmhel-Syndrom, dass man durch zu viel Druck im Magen Herzschmerzen geben kann. Das ist jetzt, sag ich mal, eine Mischung aus vielleicht osteopathischer Kette und klassischer Schulmedizin, weil es jetzt nicht so viele Strukturen braucht, um die beiden Sachen miteinander zu verbinden.
Ist eine Kette, Junge. Alles
Kette gut. Ist Kette.
Kette ist Kette. Und so, mit dieser wunderbaren Kette verabschieden wir uns und wünschen allen ein paar sonnige Sommertage und freuen uns auf das nächste Mal, lieber Klaas.
Ja. Seid freundlich zueinander. Denkt an eure Familie, an eure Freunde.
Schützt euch, safer Sex, alles. Ganz wichtig für diesen Sommer. Affenpocken sind all around. Alles klar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Thank you.